Wie viel von dem, was dir gehört, solltest du eigentlich an Gott abgeben? Und wie viel darfst du mit gutem Gewissen behalten? Anders ausgedrückt, darf ein Christ viel Geld und Besitz haben oder wäre es besser, arm zu sein? Und wenn du das mal mit deinen christlichen Freunden diskutieren würdest, dann würdest du wahrscheinlich auf Meinungen stoßen, die dich wundern, weil bei diesem Thema geht es an die Substanz, da geht es irgendwie so ein bisschen an die Existenz. Man kann sich versuchen, sich aus der Affäre zu ziehen, indem man argumentiert, dass es ja eigentlich ums größere Ganze geht. Es geht doch nicht ums Geld, sondern es geht doch um unser Herz für Jesus, um unsere Zeit, die wir für ihn einsetzen und die Kraft, die wir für ihn investieren, die Liebe, die wir ihm geben. Tatsächlich ist es aber so, dass in der Bibel speziell dieses Thema Geld und Besitz einen sehr großen Raum einnimmt. Und deshalb bleiben wir doch mal bei der konkreten Frage, wie viel darf ich besitzen und wie viel muss ich abgeben? Gut, wir sind in dieser Predigtserie Wunderprinzipien und vielleicht wird der eine oder andere jetzt überlegen, gibt es vielleicht sogar ein geistliches Wunderprinzip, um eine Finanzvermehrung zu erreichen oder um besonders viel Geldvermehrung oder Wohlstandsvermehrung zu bewirken, indem ich mich richtig verhalte? Wir werden versuchen, auch Antworten darauf zu finden im Laufe der Predigt. Und ich glaube, an manchen Stellen werden wir uns wundern. Und das geht gleich mal los bei der folgenden Geschichte. Es war damals eine wilde Zeit, kurz nachdem Jesus sich verabschiedet hatte in den Himmel und zurückblieb diese Gemeinde, die er gegründet hatte, diese ersten Christen. Und die hatten einen ganz außergewöhnlichen Umgang mit dem Geld und mit ihrem Eigentum. Es heißt in der Apostelgeschichte, sie hielten fest zusammen und sie teilten alles miteinander, was sie hatten. Sie verkauften sogar ihren Besitz und verteilten den Erlös an diejenigen, die in Not waren. Und zu diesen ersten Christen gehörte ein Ehepaar, das voll dabei war. Die waren wirklich überzeugt und engagiert. Die verkauften sogar ein Grundstück und gaben das Geld in die Gemeinde. Mal ehrlich, wer von euch würde das tun? Also wer ist hier, der sagt, ich verkaufe mal ein Grundstück, das ich habe und gebe das Geld für unser neues Gebäude? Können wir ja gut gebrauchen. Ich sehe die Hand nicht. Okay. Aber die damals, das Ehepaar war voll dabei und sie taten aber etwas, was wir wahrscheinlich genauso täten. Sie dachten sich, naja, ich muss ja nicht gleich alles spenden. Also ein Teil von dem Geld können wir auch selber gut gebrauchen, bleibt da immer noch viel übrig für die Gemeinde. Ich kann es verstehen. Ich würde es nämlich genauso machen. So ging also dieser Mann Hananias zu den Gemeindeleitern und gab ihnen diese wirklich große Spende. Doch da stand der Apostel Petrus auf mit seiner ganzen Autorität und konfrontierte diesen Hananias scharf und sagte, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hast du den Heiligen Geist belogen und etwas von der Einnahme für euer Grundstück beiseite geschafft? Und jetzt kommt's. Bei diesen Worten brach Hananias zusammen und war tot. Und kurz danach kam seine Frau Sapphira und der ging es ganz genauso. Die war auch tot. Und jetzt wundern wir uns schon wieder. Zwei hingegebene Christen, die verkaufen sogar ein Grundstück, geben einen großen Teil des Geldes an die Gemeinde, halt nicht alles. Und dafür werden sie mit dem Tod bestraft. Hey, ist es tatsächlich so streng mit dem Christentum? Ich muss sagen, wenn das so läuft, dann muss ich mir überlegen, ob ich überhaupt bei dieser Community dabei sein will. Da kriege ich ja Angst. Aber wir haben Lebenserfahrung. Und die Lebenserfahrung sagt uns, so streng ist es gar nicht. Weil ich kenne noch gar niemanden, der tot umgefallen ist, weil er nicht alles an die Gemeinde gespendet hat. Und ich selbst bin auch noch nie tot umgefallen, obwohl ich, ehrlich gesagt, das meiste ja für mich behalte. Also so schlimm ist es ja gar nicht. Und wahrscheinlich meint Jesus auch gar nicht so radikal, wie es in dieser Geschichte von Hananias und Sapphira erscheint. Jesus meint es ja eigentlich gut mit mir. Der will doch, dass es mir gut geht, dass ich überfließend lebe, dass ich reich bin, oder? Das will er doch. Also Jesus, sag doch mal, wie meinst du das mit diesem Geld und dem Besitz? Was willst du von mir? Und diese Frage stellte auch ein reicher, junger Mann. Und er sagte, Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Was muss ich tun? Aha, wenn ich jetzt hier fragen würde, was wäre deine Antwort? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und ich glaube, die meisten würden sagen, Du musst nicht viel machen. Du musst nur an Jesus glauben. Das reicht. Das reicht. Und jetzt müssen wir uns schon wieder wundern, weil Jesus gibt eine ganz andere Antwort. Er sagt, halte die Gebote und verkaufe alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Und da hat sich der Mann gewundert. Wie? Verkaufen alles? Echt jetzt? Und ich wundere mich ja auch schon wieder. Ist jetzt das der Maßstab? Alles verkaufen, das kann doch nicht sein. Und wir schauen uns um, hier lauter aufrechte, engagierte Christen vor mir. Und kein einziger hat es getan von euch. Keiner hat alles verkauft. Und ich kenne euch, keiner wird es tun. So radikal wird es wohl nicht gemeint sein. Es entspricht ehrlich gesagt auch nicht der Gesamtaussage der Bibel, dass Christen nichts besitzen dürfen. Wäre irgendwie auch nicht sinnvoll. Also Jesus, was meinst du mit dieser provozierenden Forderung, alles zu verkaufen? Versuchen wir den Sinn zu verstehen. Um das geht's. Jesus schaut also diesem Mann tief in die Augen und er schaut ja auch dir und mir tief in die Augen und dann fragt er, woran hängt dein Herz? Hängt es an deinem Haus, an deiner Kleidung, an deinem Auto, an deinem Bankkonto? Definierst du deinen Selbstwert durch das, was du hast? Ist dein Besitz deine Identität, deine Sicherheit, dein Lebensgefühl? Steht auf materiellen Gütern? Und das will Jesus wissen von uns. Worin hängt dein Herz? Was ist dir wirklich wichtig? Und der Ausgangspunkt von dieser Frage oder letztendlich auch von der Antwort ist doch, wir sind Kinder Gottes. Und diese Geschichte von diesem reichen, jungen Mann zeigt ein geistliches Prinzip für Kinder Gottes. Und dieses Prinzip heißt, und da müssen wir uns schon ein bisschen festhalten, es heißt, es ist unvereinbar, ein Kind Gottes zu sein und gleichzeitig unser Streben auf Geld und Besitz zu richten. Und das ist schon eine radikale Aussage. Es ist unvereinbar, ein Kind Gottes zu sein und gleichzeitig unser Streben auf Geld und Besitz zu richten. Weil es nicht zusammenpasst. Und das ist die klare Aussage des neuen Bundes, dieses neuen Evangeliums durch Jesus. Es passt nicht zusammen. Und jetzt muss ich was sagen, bei diesem Thema dürfen wir nicht ins Alte Testament schauen. Weil das führt uns auf den falschen Weg. Im antiken Judentum wurde materieller Reichtum gleichgesetzt mit Segen Gottes. Aber Christsein ist nicht der Bund des Alten Testaments. Christsein ist ein neuer Bund mit Jesus. Und in diesem neuen Bund gilt das, was Jesus sagt und letztendlich auch das, was Paulus mal sehr anschaulich formuliert, als er an Timotheus schreibt. Und sieht nach einem langen Text aus, eigentlich schon ganz kurz, aber fängt an mit diesem ersten Satz, als Christ zu leben bringt großen Gewinn. Halten wir mal das fest. Als Christ zu leben, bringt großen Gewinn. Das hört sich ja schon mal gut an. Jetzt geht der Satz aber weiter. Und ich habe jetzt mal 4 Übersetzungen genommen, weil die alle ein Stück Wahrheit ausdrücken. Das geht also weiter mit. Allerdings nur dann, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat. Zufrieden sein. Die andere Übersetzung, die sagt, vorausgesetzt, also großen Gewinn, wunderbar, vorausgesetzt, man kann sich, was den irdischen Besitz betrifft, mit wenigem zufrieden geben. Ja, wird schon ein bisschen anspruchsvoller. Oder wenn jemand nur sein Herz nicht an irdischen Besitz hängt. Oder schließlich, aber nur, wenn es mit persönlicher Genügsamkeit verbunden ist. 1. Timotheusbrief, Kapitel 6. Wir werden noch ein paar andere Verse von diesem Kapitel lesen oder anschauen. Aber wir bleiben mal hängen bei diesem Wort Genügsamkeit, weil dieses Wort ist extrem uncool. Und es begeistert die wenigsten. Wer will hier schon genügsam sein? Wir wollen ja eigentlich das Maximum, wir wollen ja nicht genügsam sein. Und es ist irgendwie normal, ich sehe jemanden, der hat was ich nicht habe, und dann will ich es auch, will ich. Das ist normal, das zeigen uns Kinder, aber Erwachsene zeigen es uns genauso. Genügsamkeit, das kommt nicht von dieser Welt, das ist nicht natürlich. Aber jetzt kommt da dieses geistliche Prinzip in die Quere. Und es sagt, sei zufrieden mit dem, was du hast. Sei genügsam. Ist das jetzt eine erzwungene Einschränkung? Oder könnte es sein, dass Genügsamkeit sogar eine Befreiung darstellt? Ein Mehrwert? Weil dieses geistliche Prinzip stellt ja einen Mehrwert in Aussicht. Es fängt ja an, als Christ zu leben, bringt einen großen Gewinn. Und die Bedingung ist, wenn ich genügsam bin. Betrachten wir die Sache mal von der anderen Seite. Macht mehr Besitz wirklich zufriedener? Bringt es wirklich so viel Gewinn, wie man denkt? Diese Frage lässt sich so näherungsweise beantworten, wenn wir den Wohlstand in unserem Land anschauen. Der hat sich nämlich statistisch betrachtet, sicher nicht für jeden, aber statistisch seit 1960 vervierfacht. Und wenn du noch ein bisschen älter bist als ich und vielleicht, oder wenn du die Fotos von deinen Großeltern anschaust und dir mal überlegst, wie das damals war, 60er Jahre Anfang, ne, wie Familien mit drei Kindern im VW Käfer in Campingurlaub fuhren. Ne. Und ich heute, wir sind zu zweit, unser Auto ist doppelt so groß wie der Käfer. Und wir kriegen das Auto auch voll. Kein Problem. Ja. Oder guck dir die Menge der Stofftiere an in Kinderzimmern. Oder die Zahl der Kleider in heutigen Schlafzimmern und Kleiderschränken. Das ist was ganz anderes. Und ich denke damals, als wir noch die alten Klamotten von unseren Cousins bekamen, die auch schon bekommen hatten, die Mode, die schon 20 Jahre veraltet war, so sind wir am Anfang, als wir noch klein waren, rumgelaufen. Ne? Da kannst du halt kein Kind mehr auf die Straße schicken. Ne? Also der Wohlstand hat sich schon deutlich erhöht innerhalb von zwei Generationen. Aber die Zufriedenheit ist nicht größer geworden. Schwer zu messen, aber Soziologen versuchen das und man stellt fest, dass die Leute hier heute eher unzufriedener sind als damals. Bedeutet, mehr Wohlstand heißt in vielen Fällen gar nicht mehr Zufriedenheit, nicht mehr Gewinn, wie wir es da versprochen bekamen. Und trotzdem wollen wir ja immer mehr haben. Und wenn wir was haben, wollen wir ja noch mehr. Und diese Habsucht, da ist nicht nur die Werbung schuld, sagen wir, die Werbung ist schuld, aber das stimmt nicht, das ist ganz natürlich. Immer mehr zu wollen. Und deshalb warnt die Bibel vor dieser Habsucht oder vor diesem immer mehr wollen, weil es ein Holzweg ist, ein Irrweg. Und Paulus schreibt, gerade in diesem Timotheusbrief, nachdem er zur Genügsamkeit aufgerufen hat, schreibt er, denn die Liebe zum Geld ist eine Wurzel, aus der alles nur erdenklich Böse hervorwächst. Ich muss sagen, okay, ehrlich gesagt, ich mag Geld, ich finde es irgendwie cool, Geld zu haben. Und dann steht hier die Liebe zum Geld. Also wenn ich es mag, dann liebe ich es ja irgendwie schon auch. Aber es ist eine Wurzel, aus der alles nur, denke ich, Böse hervorwächst. Nicht zwingend, aber oft. Ja? Und Jesus ist ja nicht anders. Er sagt, nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier. Denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Wow, da haben wir es mal ganz konkret. Das Leben des Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Was kann man jetzt dagegen tun, gegen dieses Streben nach mehr? Und bei mir ist es genauso da wie bei den meisten von uns oder allen vielleicht. Moralische Vorwürfe bringen nichts. Wir ändern uns nicht durch moralische Vorwürfe. Du bist ein schlechter Mensch, du musst anders sein. Es muss beginnen mit unserer inneren Einstellung. Es muss beginnen mit der Haltung, dass ich mich reich fühle. Wie hört sich das an? Ich fühle mich reich. Ich bin ein reicher Mensch, weil, jetzt mal ganz in Zahlen ausgedrückt oder konkret, wenn wir den biblischen Maßstab nehmen, dann sind wir ja reich. Seit den 60ern sowieso, aber der biblische Maßstab, der ist ganz, ganz low level. Ja, da schreibt der Paulus auch an den Timotheus im gleichen Text. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns damit begnügen, genügsam sein. Uiuiui, Nahrung und Kleidung. Ist nicht so ganz ausreichend für mein Lebenskonzept. Steht hier nichts von Waschmaschine, Smartphone, von Reihenhaus mit Garage und Terrasse, nichts von Verkehrsmittel, Urlaubsreise, alles, was irgendwie schön ist, kommt hier gar nicht vor. Nahrung und Kleidung nur. Und damit sollst du dich begnügen. Tatsache ist an diesem Maß, wir sind schon reich. Reicher als die Leute, das war ja geschrieben an den Timotheus. Der Mann, der war jetzt nicht Kaiser von Rom. Der war viel ärmer als wir. Der war viel ärmer, definitiv. Die waren alle ärmer damals. Auch der reiche Jüngling, der reiche Mann, der war ärmer als wir. Der hatte kein Smartphone, nichts. Wir sind tatsächlich auch statistisch in Deutschland reicher als 90% der Weltbevölkerung. Das wissen wir alle. Wir sind reich und fühlen wir uns aber auch reich. Mal ehrlich, wer fühlt sich reich? Ja, guck, ein paar sind dabei. Ich weiß schon, streckt lang nicht jeder, mag nicht jeder die Hand heben. Aber man muss sich das mal fragen, fühle ich mich reich? Paulus meint uns, wenn er über die Reichen schreibt. Der meint schon uns. Da kann man jetzt sagen, das sind Elon Musk und so. Nee, er meint uns. Und was sagt er denen, die reich sind? Jetzt wird es schon wieder ganz konkret. Paulus, Timotheus Brief, wir können mal Kapitel 6 durchlesen, steht lauter Zeug drin. Ermahne die, die nach den Maßstäben dieser Welt reich sind, also uns, nicht überheblich zu sein und ihre Hoffnung nicht auf den unsicheren Reichtum zu setzen, sondern auf Gott. Ja, du merkst ja, wie unsicher Reichtum ist. Und dann überfällt da der eine da hinten die Ukraine und schon denkt, oh, wenn das Gas ausgeht und alles. Ganz schlimm. Und die Chinesen sind auch gefährlich. Und es wird immer schlimmer in unserem Land, glaube ich auch. Setz deine Hoffnung nicht auf unsicheren Reichtum. Denn Gott gibt uns alles reichlich. Und wir dürfen es genießen. Jetzt kommt es aber. Die Reichen sollen Gutes tun, freigebig sein und bereit, mit anderen zu teilen. Also reich an guten Werken sein. Reich an guten Werken. So, und jetzt sind wir gemeint. Deutschland, 21. Jahrhundert, ein gewisser Wohlstand, den wir haben, mehr als in allen Jahrhunderten davor, dass wir verantwortungsvoll damit umgehen. Freigebig sein, bereit, mit anderen zu teilen. Ja, wieder begegnen wir so einem geistlichen Wunderprinzip. Wenn wir teilen, dann werden wir reicher. Wir werden reich an guten Werken. Wir werden einen großen Gewinn haben. Reichtum abzugeben oder Besitz abzugeben, bringt einen Mehrwert. Und damit sind wir wieder bei unserer Anfangsfrage. Ja, wie viel muss ich denn eigentlich abgeben, damit es genug ist? Und wie viel darf ich behalten, wenn ich dem Willen von Jesus entsprechen möchte? Ja, wir können jetzt im reichen Jüngling uns orientieren und sagen, gut, Jesus sagt, gib doch mal alles her einfach. Ja, dann hast mehr hast du ja auch nicht. Aber das ist jetzt nicht die allgemeine Forderung. So, was will Jesus von uns? Jetzt bietet es sich an, über eine Regel nachzudenken, die in diesem Zusammenhang häufig genannt wird. Das Gebot des Zehnten. Und immer wieder wird man ja daran erinnert, auch in unseren Predigten manchmal oder in unseren Kreisen, dass Christen 10% ihres Einkommens spenden sollen, weil das in der Bibel ja angeblich so vorgeschrieben ist. Und manche Christen berufen sich auf eine Bibelstelle im Alten Testament. Maleachi, ein Prophet, 600 Jahre vor Christus sowas, und der schrieb, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Tempel ist, und stellt mich damit auf die Probe. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott. Ob ich dann nicht die Schleusen des Himmels öffnen und euch mit Segen überschütten werde. Und jetzt haben wir es glaube gefunden. Das Finanzwunderprinzip. Du musst einfach nur 10% geben und dann wirst du mit großen materiellen Segen belohnt und kriegst noch mehr Wohlstand als vorher. Ganz einfach. So, meint, ist hier materieller Wohlstand gemeint? Ja, weil in dem Vers danach, ich habe ihn jetzt nicht hier auf der Folie, heißt, dass die Äcker viel Ertrag bringen, dass der Wein fließen wird, dass alles gedeihen wird, was man tut. So. Diese Aussage im Alten Testament mit dem Zehnten bezieht sich also auf unsere materiellen Güter. Und jetzt frage ich mich, ist das nicht irgendwie ein Widerspruch in sich? Ich muss nur ein Zehntel an Gott geben und als Belohnung gibt mir Gott viel Wohlstand, er gibt mir Reichtum, er bedient mein Verlangen nach mehr, er bedient meine Habsucht. In der Denkweise des Neuen Testaments, wir sind ja im Alten, ne? Des Neuen Testaments ist diese Vorstellung widersinnig. Das Prinzip des Zehnten steht nämlich für uns Christen auf sehr, sehr wackeligem Fundament. Weil die Gabe des Zehnten war eins von 600 oder mehr als 600 Gesetzen des Judentums im Alten Testament. Jetzt ist es aber so, dass die christliche Gemeinde sich damals, als sie ganz neu waren und den Heiligen Geist befragt haben, was von den Gesetzen des Judentums müssen wir denn heute noch halten? Und dann haben sich quasi entschieden, dass die Gesetze des Alten Testaments überhaupt nicht mehr gelten für uns. Wir müssen uns nicht diesen Gesetzen unterwerfen. Das bedeutet, und tun wir auch nicht, tun wir alles nicht, die jüdischen Gesetze des Alten Testaments sind für uns Christen nicht mehr gültig. Und du machst sie auch nicht. Die Reinigungsgebote machst du nicht. Die Speisegebote hältst du dich nicht dran. Du kennst sie nicht mal. Die Kleidungsgebote, die Beschneidung macht man nicht. Höchstens aus medizinischen Gründen, aber nicht aus religiösen. Ja? Sabbatgebot. Ja, Sonntag ist eine gute Sache, aber jüdisches Sabbatgebot, das war eine ganz andere Liga. Geschweige denn Tieropfer bringen, Speiseopfer bringen, Brandopfer bringen, machen wir alles nicht mehr. Und jetzt schrieb Paulus in dieser damals in der Auseinandersetzung in die ersten Christen, er schrieb, Leute, wenn ihr meint, ihr müsst noch das alte jüdische Gesetz halten, dann halt es vollständig und mach alles. Dann lasst dich ja beschneiden. Oder mach's gar nicht und sei Christ. So schreibt Paulus, kannst du im Galaterbrief lesen. Ja? ihr törichten Galater, warum orientiert ihr euch noch an den alten Geboten? Das heißt, dieses jüdische Gesetz ist für uns nicht mehr vorgeschrieben. Und deshalb ist auch das Gebot des Zehnten für uns kein Gesetz. Und manche müssen sich vielleicht festhalten. Und deshalb möchte ich noch ein paar Gedanken dazu sagen. Ja, es gibt Christen, die dieser Maleachi-Bibelstelle, die wir gerade gelesen haben, absolut vertrauen. Und die sagen, ich will das machen und ich muss das machen. Zumindest ich will es machen. Und ich muss sagen, ich habe großen Respekt vor allen, die es tun. Besonders, weil ich einige kenne, die wirklich wenig Geld haben. Und die trotzdem treu und mit Hingabe 10% geben, sei es in die Gemeinde, sei es an Gott, wer immer. Ich habe großen Respekt, wenn du jeden Cent brauchst und nicht am Schluss sagst, mir doch egal, sondern das ist echt Geld, was fehlt. Treue Menschen. Manche von ihnen können berichten von finanziellen Wundern. Manche erzählen, du, ich mache das und Gott hat mich immer versorgt. Und als es dann aus war, dann kam jemand, der hat mir irgendwo Geld geschenkt. Sie können von wirklich Wundern berichten und das ist super, das ist super. Und trotzdem, der Zehnte ist nicht das letzte alttestamentalische Gesetz, was für uns noch gilt. Ist es nicht. Für uns gilt das Evangelium. Für manche Christen, für viele, letztendlich für mich auch, ist Geben des Zehnten so eine Art Sicherheitsgurt. Ja, wenn man sich überlegt, wie viel muss ich geben, dann sagt man, ja, da steht irgendwo 10%. Und besonders, wenn man genug hat und am Ende des Monats fehlen die 10% auch nicht, dann ist es ganz gut. Dann habe ich ja Gottes Erwartung erfüllt. Ja, das will er, das tue ich, ich kann mich gut fühlen und ich muss mir kein schlechtes Gewissen machen. Alles getan, abgehakt. Ja, also für mich ja ganz, ganz cool. Gehört immer ein bisschen Angst dazu, würde keiner zugeben, aber so ein bisschen, was wäre, wenn ich jetzt mich verrechne und zu wenig gebe? Ne? Vielleicht geht es mir wie Hananias und Sapphira und wenn es bloß 8% waren, weil Weihnachtsgeld vergessen und so, ganz schwierig. Also es ist, wir sehen, die Problematik von Gesetzen ist immer, hat immer auch mit Strafe und Angst zu tun. Leute, das ist nicht die Kultur des neuen Bundes, den Jesus uns gebracht hat. Das ist nicht das Evangelium. Was bedeutet es für diesen Zehnten? Ja, es ist sicher vernünftig oder kann vernünftig sein, den Zehnten als eine Orientierung zu nehmen, die uns helfen kann, ein richtiges Verhältnis zum Geld zu bekommen. Eine Orientierung, sozusagen die Aussage, es ist von Gott gegeben, gib ihm einen Teil wieder zurück. Das ist eine gute Einstellung. Es ist eine Erinnerung, ich habe eine Verantwortung für das, was Gott mir gegeben hat. Aber rechne nicht mit den, mach, rechne wie du willst, aber das Gebot heißt nicht, du musst 10% und bei 9,9 fällst du tot um. Das ist nicht. Auch für unsere Gemeinde ist es eine gute Sache. Es hat sich schon für viele Gemeinden als sehr segensreich erwiesen, wenn ihre Mitglieder ungefähr 10% so in der Größenordnung an die Gemeinde spenden. Weil, du kannst ja mal rechnen, ich rechne es jetzt mal nicht vor, aber du brauchst halt ungefähr 10%, damit du eine Gemeinde bezahlen kannst von dieser Größe. Ja, wenn du Angestellte, Gebäude, Verbrauchskosten, alles. Wenn also alle so ungefähr 10% geben, dann lässt sich das Ding finanzieren. Wenn die alle nur 1% geben, kann ich hier dicht machen. Wenn sie 30% geben, besser. Ja, vielleicht müssen wir ein neues Gesetz machen. Ich will sagen, der Zehnte ist kein Gebot, das im Neuen Testament für uns gilt. Im neuen Bund mit Jesus hat sich die Kultur verändert. Weg von einer festen Quote, weg von Prozent und Kommastellen, hin zu einer Herzenshaltung des großzügigen, vertrauensvollen Gebens. Und es kann sein, du hast so viel, dass Gott sagt, gib du 30, 70 reichen dir, locker. Kann sein. Und dann wären 10 zu wenig. Ja? Reich Gottes Kultur, die Herzenshaltung des großzügigen, vertrauensvollen Gebens. Und um das noch ein bisschen ein bisschen deutlicher zu machen. Ich habe einen Satz gefunden, der diese Kultur sehr schön ausdrückt, diese Reich-Gottes-Kultur. Und er heißt, halte deine Ansprüche klein, sei in deiner Großzügigkeit groß und richte deine Erwartungen himmelwärts. Halte deine Ansprüche klein, sei in deiner Großzügigkeit groß und richte deine Erwartungen himmelwärts. Und fangen wir an, halte deine Ansprüche klein. Sollen wir jetzt alle zwangsminimalistisch sein? Kann man machen. Aber auch Zwang ist nicht die Lösung. Gott schaut unser Herz an, das ist es halt. Und Jesus will uns letztendlich frei machen von der Bindung unseres Herzens an materielle Dinge. Er möchte uns freimachen von Unersättlichkeit, von ich will mehr und mehr und mehr und ich bin immer unzufrieden. Er möchte uns freimachen. Er möchte uns freimachen auch von Sorgen, die mit materiellen Dingen zu tun haben. Und viele von uns haben Angst vor materiellen Problemen, vor finanziellen Problemen, liegen nachts wach, rechnen, machen sich Sorgen und Ängste. Jesus will uns freimachen. Halte deine Ansprüche klein. Und Jesus sagt, es wird genug sein. Es wird genug für dich sein. Ein bekannter Pastor, Buchautor aus New York, John Tyson heißt der, der hat eine bemerkenswerte Aussage gemacht, die mich da angesprochen hat. Und er schrieb, ich habe genug. Dieser Satz durchschneidet den Nebel aus Vergleichen, Neid und Ehrgeiz wie ein Dolch. Wenn du nie definierst, was genug ist, dann wirst du nie frei sein. Und wenn du nie frei bist, wirst du nie großzügig sein. Und du musst sagen, das ist schon auch immer wieder mein persönliches Ringen. Was ist genug? Was will ich noch haben? Was muss ich noch haben? Und auf was kann ich auch verzichten, weil es mich letztendlich gar nicht frei macht, sondern eher belastet. Bei mir ist vielleicht weniger jetzt das große Auto, das interessiert mich nicht. Das große Fahrrad wäre schon besser, aber brauche ich auch nicht. Aber ja, es gibt andere Dinge, was will ich noch erleben? Oder ja, also es gibt schon Dinge, die mir eben auch wichtig sind, die mich aber auch nicht frei machen. Wenn du nie definierst, was genug ist, das ist immer wieder meine Herausforderung, wirst du nie frei sein. Und wenn du nie frei bist, wirst du nie großzügig sein. Und jetzt sind wir beim zweiten Punkt, nicht Prozente, nicht 10 oder so. Großzügigkeit. Dann schauen wir nochmal den Paulus-Text an. Denn Gott gibt uns alles reichlich und wir dürfen es genießen. Wir Reichen sollen Gutes tun, freigebig sein und bereit sein, mit anderen zu teilen, reich an guten Werken sein. Besitz ist ein Mittel für Beziehungen. Besitz ist ein Mittel für Beziehungen, verstehst du? Nicht zum Raffen, sondern um Beziehungen zu bauen. Gemeinschaft findet dort statt, wo wir mit anderen teilen. Nicht nur Geld, unsere Zeit teilen, unser Herz öffnen, aber eben auch unseren Besitz einbringen. Da fördern wir Beziehungen. Unsere Räume hier als Beispiel, die sind ein Ort der Beziehung von Menschen, der Beziehung mit Gott. Diese Räume existieren nur deshalb, weil viele Menschen von ihrem persönlichen Besitz abgegeben haben, um hier etwas Größeres zu schaffen. Und wir wollen ja was noch Größeres schaffen, um Beziehungen zu bauen. Und deshalb wollen wir abgeben. Großzügigkeit. Sei groß in deiner Großzügigkeit. Das ist Reich Gottes Kultur. Was denkst du, wie andere Menschen dich wahrnehmen? Wirst du wahrgenommen als ein Mensch, der großzügig ist? Ja? Wird man sagen, ja, der ist großzügig. Oder wirst du wahrgenommen als ein Mensch, der geizig ist, kleinlich, verbissen, engherzig? Großzügige Menschen haben ein weites Herz, weil Jesus ein weites Herz hat. Und damit sind wir beim dritten Punkt. Richte deine Erwartungen himmelwärts. Vertraust du Jesus? Letztendlich hat es ja viel mit Vertrauen zu tun, hatten wir letzte Woche. Vertraust du Jesus? Wahrscheinlich werden die meisten mit Ja antworten. Aber es gibt einen Test. Die Art und Weise, wie wir mit unserem Geld und Besitz umgehen, das ist ein Test für unseren Glauben. Woher erwarten wir die Fülle des Lebens? Von weltlichen Gütern oder von Jesus? Da kamen Menschen zu Jesus, die wollten wissen, Jesus, lohnt es sich dir zu vertrauen? Johannes Evangelium. Lohnt es sich dir zu vertrauen? Und diesen Leuten hat Jesus geantwortet, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Nie mehr Durst nach Leben. Nie mehr Hunger nach Lebensfülle. Genug haben, reich sein, verschenken können, großzügig sein. So will ich sein. Das wäre mein Lebenskonzept. So will ich sein. Deshalb ist der Weg zur Fülle des Lebens kein Prinzip, sondern eine Person, Jesus. Der Weg zur Fülle des Lebens ist kein Prinzip, sondern eine Person. Die wahre Lebensfülle schenkt uns Jesus. Willst du ihm vertrauen, mit ihm unterwegs sein, dann wirst du dich auch immer wieder wundern. Weil du mehr haben wirst, als du erwartest? Weil du erfüllter sein wirst als viele andere, die vielleicht materiell reicher sind? Und weil du auf einmal großzügig sein kannst, nicht gezwungen, sondern aus Freiheit, großzügig aus einem liebevollen, vertrauensvollen Herzen. Das ist Reich Gottes Kultur. Amen. Da möchte ich noch beten für uns, weil ich glaube, wir haben es alle nötig. Herr Jesus, du möchtest, dass wir frei werden von vergänglichen Dingen, frei werden von Habgier, von nie genug bekommen, aber auch frei von unseren Ängsten, die damit zu tun haben, frei von Sorgen und von Bindungen. Ich bitte dich, Herr, mach du uns frei. Schenk uns diesen großen Glauben, dieses Vertrauen, das uns frei macht und das uns auch freigebig macht, großzügig macht, reich an guten Werken. Das bitte ich für uns alle. Reich Gottes Kultur in dieser Art soll sich hier ausbreiten. Und wir glauben, dass wir uns immer wieder wundern werden. Wundern über deine Versorgung, deine Zuwendungen und deine Lebensfülle und auch die Fülle deiner Liebe, Herr Jesus. Amen. Amen.